Ding auch noch abstrakt und jenseits vom Kapitalismus haben. Es ist ja nicht unbekannt, dass auch vor der kapitalistischen Wirtschaftsweise die Könige und Fürsten imperialistisch aktiv waren. Sie haben Reiche gegründet, sie haben Nachbarn überfallen, sie haben Raubzüge unternommen und so zu. Auch da war ihnen ihr eigenes Daheim schon immer nicht genug. Wenn, warum? Wegen dem komischen Zusammenhang, dass die Hoheit, die Herrschaft, sich Zweck ist und ihr Grundlage als ihr Mittel nimmt. Ihr Mittel ist aber auch bei den Fürsten früher dann eine gute Grundlage gewesen, wenn sie das gemehrt haben. Wenn sie ihr Grundlage gemehrt haben. Deswegen ist in den Geschichtsbüchern, kannst du lesen, der hat die Mittel des Reiches gemehrt. Es hieß früher halt meistens vergrößert. Also auch da war schon der König, also als die Herrschaft, die Gesellschaft, die sie beherrscht, als Mittel von sich benutzt, immer bestrebt, dieses Mittel zu entwickeln, dieses Mittel zu verbessern. Das ist das zirkuläre Verhältnis von Herrschaft und der Gesellschaft, die sie als ihr Grundlage unter sich hat. So, und in dem Verhältnis ist Kapitalismus der riesengroße Fortschritt, weil es eine Grundlage ist, die selber wächst. So, und dann ist es aber auch, und das ist ja auch das, eben das Moderne dran, dass der Dienst der Herrschaft am Wachstum ihrer Grundlage und der Dienst der Grundlage an der Herrschaft im Erfolgsfall zusammenfallen und deswegen der Staat, wenn er imperialistisch ist, sich nützt und seinen Privaten nützt. Und übrigens, bloß weil das der Fall ist, kann man den Leuten so Absurditäten erzählen wie: Wir brauchen ein sicheres Umfeld, weil sonst gibt es nicht mal Arbeitsplätze. Nicht einmal, dass die Leute arbeiten, gibt es ohne Imperialismus. Ja, das gilt in unserer Gesellschaft, das wird eingesehen praktisch, dieser Unsinn. Das wird eingesehen, warum? Ja, weil diese Existenzbedingungen vom Kapitalleben wirklich davon abhängen, dass es Wachstumsgelegenheiten fürs Kapital gibt, dass das immer mehr wachsen kann. Und da, ja, das sieht auch ein Gewerkschafter ein, dass wir heutzutage natürlich nicht auf unseren lokalen Raum beschränkt sein können. Sonst gibt es keine Arbeitsplätze. Also das ist das besondere Moderne. Jetzt war hier eine zweite Meldung gewesen. War das dasselbe?
Ja, es ging in die gleiche Richtung und dieses Verhältnis von der Ökonomie und der Herrschaft eben. Weil im ersten Teil war ja die Gewalt das Mittel, um die ökonomischen Verhältnisse zu korrigieren oder zu bestimmen. Und im zweiten Teil dreht sich das Ganze um. Da ist dann aber schon so, wie er gesagt hat, oder auch Müller hat eben die Zirkuläre daran, da ist schon irgendwann Herrschaft das Mittel, der Zweck von der Herrschaft selbst. Das Mittel ist dann immer die Ökonomie dazu, oder wie?
Man merkt eine, ich habe das nicht hören können überall. Also, die Frage geht in die ähnliche Richtung wie die letzte, ist jetzt aber näher an dem Punkt der Aufbau der beiden Abschnitte in dem Vortrag. Die erste Hälfte war, es geht um die Benutzung anderer Länder als Gelegenheiten, als Wachstumsquellen für die eigene Nationalökonomie. Und weil es um das geht, ist Gewalt vonnöten, die die diese Bedingungen garantiert, schafft, einrichtet, die die Kooperationsbereitschaft des anderen erzwingt. Im zweiten Abschnitt ist die Rede davon, die Gewaltkonkurrenz der Staaten kriegt einen selbstständigen Charakter dem gegenüber und es geht so weit, dass die wirtschaftlichen Beziehungen mit anderen Staaten zum Mittel der Gewaltkonkurrenz werden. So, beides ist richtig und entspricht der Darstellung vorhin. Und jetzt war die Frage, ja, jetzt ist er quasi verwirrt und sagt, was ist denn jetzt eigentlich Mittel und was ist Zweck? Und kommt dann, naja, aber es ist doch dann schon so, dass die Herrschaft Zweck ist, oder? Ich würde an der Stelle den Gedanken lieber mit einer kleinen anderen Note versehen. Nämlich, die ganze ökonomische Benutzung anderer Staaten beruht auf einer Klarstellung der Gewaltverhältnisse zwischen ihnen. Bloß dann kann man die anderen nützlich machen. Also, da braucht es die Gewalt dafür. Jetzt kannst du sagen, da ist das Nützlichmachen der Zweck und die Gewalt ist Mittel. Die Gewalt als Mittel ist aber das Erste in dem Verhältnis. Das Erste im Sinn von, ohne dass ein Staat sich als Gewalt behauptet und als Gewalt einem anderen gegenübertritt, ohne das geht ein Benutzungsverhältnis überhaupt nicht. Deswegen, weil es als Mittel die Gewalt, als Mittel das Erste ist, gibt es von der ökonomischen Konkurrenz und ihren Verläufen eine ganz unabhängige, zweite, eigentlich erste, nämlich vorgeordnete Konkurrenz der Gewalten. Die ist ganz selbstständig. Jetzt nicht, weil das ist denen ihr Selbstzweck so im Sinn von, die wollen sich immer bekriegen. Man muss eigentlich sagen, in der modernen Welt wollen die sich nicht immer bekriegen. Da ist schon die Benutzung der Normalzustand, den man will. Aber für die Benutzung, die man will, braucht man die Gewalt. Und weil man die Gewalt braucht, braucht man eine selbstständige, vom Verlauf der ökonomischen Konkurrenz unabhängige Pflege der Gewaltmittel und Pflege der Gewaltverhältnisse. Und davon war dann die Rede mit Diplomatie und Bündnissen und dem ganzen Zeug. Das würde ich jetzt nicht in die komplizierte Ecke, was ist jetzt letzten Endes, der letzte Zweck ist dann doch die Gewalt selber. Wenn, dann muss man schon sagen, ja, in der Gewaltkonkurrenz bekennt sich dieses Gemeinwesen dazu, dass Gewalt bei ihm die Grundlage von allem ist und dass, wenn es um die Selbstbehauptung geht, zur Not dieser Grundlage auch alles geopfert wird. Das ist ja dann so richtig brutal sichtbar im Krieg selber. Da opfert der Staat um seiner Behauptung gegen anderen Staatswillen gegenüber. Da opfert der Staat ja alles, bis am Schluss sich. Also erstmal opfert er das Leben seiner Bürger, dann opfert er den Reichtum, auf den es ihm immer sonst so ankommt. Erstens, indem er ihn verschießt. Zweitens, indem er zulässt, wenn der Krieg einen schlechten Verlauf nimmt, dass seine Städte, seine Industrieanlagen, seine Infrastruktur zusammengeschossen wird. Kriegswirtschaft, da wird das ganze Leben des Volkes dem Dienst an der Front untergeordnet, unübersehbar. Und in letzter Instanz, der Staat riskiert ja auch im Krieg was, vorher weiß man nie genau, wie es ausgeht. Und im Riskieren, da steckt sogar die eigene Existenz wird aufs Spiel gesetzt. Sie ist nichts wert, wenn sie nicht dazu taugt, andere Staaten sich untertänig zu machen. So grundsätzlich ist dieses Gewalt ist das Erste unseres Gemeinwesens. So grundsätzlich ist es. Und das würde ich nicht in die Ecke, geht es denen jetzt dann die Gewalt als Selbstzweck? Nein, alles ist darauf gegründet. Alles läuft bloß auf der Basis. So würde ich das sagen.
Ja, das war jetzt alles so schön rationalistisch. Und es haben die Könige immer gewonnen und zum Schluss auch keine mehr da. Und jetzt im Moment sieht es so aus, wie du das geschildert hast. Die wenigen, die sich schlagen, aber es sieht auch nicht so aus, als ob die jetzt mehr Macht kriegen. Das wird sich doch eigentlich dann in der Zeit dann in die Richtung verschieben. Also, du
ich bin nicht ganz sicher, ob ich schon den, ob ich den Punkt gleich erwische, also worauf du zielst, ja, was, worum es dir ankommt. Aber wer, also sind jetzt zwei Linien. Das eine ist, das mit den Königen wären ja noch da, wenn alles so rational wäre. Den Punkt sehe ich jetzt eigentlich überhaupt nicht ein, weil die Staaten der Könige sind ja wirklich noch da. Und in manchen Staaten sind ja sogar die Könige noch da. Eins ist klar, dazwischen hat im Innern der Staaten was stattgefunden. Nämlich das, womit ich eigentlich mit ihm vorhin geredet habe. Aber ich weiß gar nicht, ob das das ist, was uns hier interessiert. Also im Innern der Staaten hat was stattgefunden, nämlich die Könige selber haben so auf die bürgerliche Klasse gesetzt, auf den dritten Stand, auf das Geld, das er verdient, dass sie den immerzu mit Privilegien ausgestattet haben. So lange, bis entweder die Könige im Guten eingesehen haben, dass sie dann auch ihr Regieren an den Bedürfnissen der Privatwelt orientieren müssen, damit die Grundlage floriert. Oder die Könige das nicht eingesehen haben und dann gestürzt worden sind im Namen dessen, dass ein Staat, der nicht der Wirtschaft dient, auch kein Recht hat. So, aber das ist, wie gesagt, insgesamt eine Geschichte, ich glaube, die gehört gar nicht her. Das andere, das ewig siegen sie und dann ewig siegen sie und dann werden sie doch schwächer. Da würde ich jetzt erstmal was anderes dazu sagen wollen, nämlich nehmen wir doch die Welt, wie sie jetzt ist. Die Amerikaner haben diese Unterordnung ihrer Bündnispartner gehabt und gekriegt und sie haben sich selber auch denen und deren Eigeninteressen ein bisschen zur Verfügung gestellt, weil und solange sie sie als Waffenbrüder gegen den im Grunde übermächtigen Feind gebraucht haben. Jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt löst sich das von beiden Seiten her auf, davon habe ich vorhin geredet. Amerika hat gesiegt, aber gerade im Sieg hat es den Grund der Unterordnung, der freiwilligen Unterordnung der Partner aufgelöst, den gemeinsamen Feind, gegen den man sich gemeinsam gestellt hat. Das führt dazu, dass Amerika jetzt Anstrengungen unternimmt, die ehemaligen Partner ohne gemeinsamen Feind, also auch ohne deren Eigeninteresse, sich unterzuordnen. Und damit Widerstand produziert, damit zum Beispiel in Europa den Ruf nach, wir brauchen eine multipolare Welt produzieren. Das ist eindeutig gegen Amerika gerichtet, weil Amerika wäre unipolar. Und da denken die Europäer, oder probieren die Europäer schon rum, ob nicht auch mit China und auch mit Russland Beziehungen möglich sind, die in der Gesamtheit die Diktatfähigkeit der USA einengen. Insofern erleben die USA einerseits, sie sind jetzt die einzig überlebende Supermacht und haben in ihrer Optik, ja, und haben, gerade wo der Sieg da ist, einen unübersehbaren Flohhaufen zu hüten, der sich an jeder Stelle ihrer Aufsicht zu entziehen und widersetzlich zu werden versucht. So ist Imperialismus, ist der Kampf der Staaten um die Dienstbarmachung anderer ein endloses Geschäft. Denn wenn einer erstmal gesiegt hat, dann produziert er bei denen, die er unterwirft und abhängig macht, ja das Bedürfnis, sich in neuen Koalitionen dem Diktat wieder zu entziehen. Das ist ein trauriger, endloser Zirkel, über den die Generationen verschlissen werden. Und rational in dem Sinn ist es nicht, also weil du vorhin gesagt hast, wenn das alles so rational wäre, also so rational ist es auch wieder nicht. Aber ich glaube, das ist nicht die Bedeutung von rational, die du gemeint hast.
Seinen wirtschaftlichen Macht wahrzunehmen. Und da ist es ja eigentlich nur das Gefühl, staatliche Wirtschaft und staatliche Denkbar ist nicht das Gleiche, sondern es war fast interessant, nach außen und nach innen zu behaupten. Und wieso versucht es, sich nach außen so auszudehnen und im Inneren würde dann eigentlich immer eher schwächen? Und die Tendenz haben wir ja seit einigen Jahren.
Na, ich glaube, da würde ich mit der Diagnose gar nicht mitmachen. Die Vorstellung, der Staat wird nach innen immer schwächer. Der Staat verliert Macht gegenüber der Wirtschaft. Halte ich für eine falsche Beschreibung. Na, da hat er nicht recht. Bitte?
Wer hat in Deutschland das Sagen?
Wer hat in Deutschland das Sagen?
Ein paar große Anwaltskanzlei und ein paar Wirtschaftsführer.
Fangen wir mal von vorne an dem Ding. Ich will sowieso nicht den abstrakten Satz vertreten. Der Staat will immer mehr Macht. Die lange Rede vorhin hat viel bestimmter gesagt, warum ein Staat ein Kontrollbedürfnis gegen einen Nachbarn hat. Auch nicht aus der Abstraktion raus, immer mehr Macht ist immer gut, sondern aus dem Willen, den anderen zu benutzen, den anderen zu Konditionen des Verkehrs zu zwingen, der den eigenen nationalen Nutzen gewährleistet. Also das, um das mal festzuhalten. Das Zweite jetzt nach innen. Schon deswegen ist es gar nicht so naheliegend zu sagen, ja, und wenn er immer nach außen immer mehr Macht will, warum nicht auch nach innen? Ja, ich habe ja einen ganz bestimmten Grund für die Machtentfaltung nach außen gesagt. Nach innen ist der Staat in erster Instanz Gewaltmonopol. Das hat historisch auch lange gedauert, jede konkurrierende und damit selbstständige Macht im Land zu vernichten. Der Staat ist die allein geltende Gewalt im Innern. Diese Gewalt benutzt ihre Macht nun. Nicht dazu, eine Kaserne zu errichten, auch nicht dazu, einen Kommunismus zu errichten, sondern dazu, das Privateigentum zu ermächtigen. Zu ermächtigen, diejenigen, die die Verfügung übers Geld haben, zu ermächtigen, in ihrem Interesse sich die Gesellschaft und den Reproduktionsprozess der Gesellschaft zunutze zu machen. Dazu benutzt der moderne Staat, alle kapitalistischen Nationen tun das, dazu benutzt der moderne Staat seine Macht. Und übrigens nicht erst seit dem Neoliberalismus oder irgend sowas, sondern die ganze Zeit schon. Es ist die Freisetzung des Privateigentums. Warum? Historisch. Weil die Könige gelernt haben, das ist die beste Reichtumsgrundlage für die Macht. Wenn man die selber machen lässt, wenn man deren Egoismus freisetzt, wenn man deren Eigeninteresse sich betätigen lässt, ist es die beste Grundlage für die Staatsmacht. In dem Verhältnis von Staatsmacht und Kapital gibt es jetzt Phasen der Unzufriedenheit und Phasen der Zufriedenheit. Zufrieden und dann zufrieden sind beide miteinander, wenn die Wirtschaft wächst. Dann ist die Phase, wo der Dienst des Staats an der Wirtschaft und der Dienst der Wirtschaft am Staat in eins fallen. Dann fällt auch das Interesse der Kapitalisten und das Interesse der Regierung ziemlich gut in eins. Das ändert nichts daran, dass die immer wieder noch was anders gern hätten und noch einen niedrigeren Lohn und noch weniger Steuern und noch niedrigere Zinsen. Die wissen immer was sie gern hätten. Aber im Großen und Ganzen herrscht da große Zufriedenheit beider Seiten miteinander. Diese Zufriedenheit als Ohnmacht des Staats auszudrücken, tut so, wie wenn du glauben würdest oder wie wenn wer von uns glauben würde, die Regierungen wollten gern was anderes und könnten nicht wegen der Kapitalisten. Aber so ist es nicht. Die wollen genau ihre ökonomische Grundlage zur Blüte bringen und wenn das Kapital wächst, dann passiert das auch im Sinne des Erfinders. Die beiden Seiten sind nicht dasselbe, Staat und Kapital sind nicht dasselbe. Aber im Erfolg der Wirtschaft haben sie ja identisches Interesse. Und gerade deswegen kann der Staat das Kapital so schön freisetzen, weil das den Erfolg der Wirtschaft selber befördern will. Also ich sage das alles deswegen bloß mit dem Gedanken, wer hat in Deutschland das Sagen? Da gibt es das Argument, ja, ein paar Anwaltskanzleien und das große Kapital. Man kann ja sagen, meinetwegen, warum haben aber die das Sagen? Weil von dem Erfolg der Wirtschaft wirklich alles in diesem Land abhängt. Über die Steuerquellen bis hin zu den Schulen und zu den Kindergärten und zu dem und bis hin zu den Löhnen der einfachen Leute. Alles ist vom Erfolg des Kapitals abhängig gemacht. Das ist ja das Schlimme.
Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Sie müssen zahlen, wie keine Steuern mehr. Der Erfolg von dem Unternehmen kommt sich dann von den Staaten ab. Und da müsste doch ein Staat Interesse haben, dass er nicht so der Fall ist.
Hat er auch. Du wirst sicher mit dem Satz, Siemens zahlt hier keine Steuern mehr, auch beim, Steinbrück, durchaus auf Verständnis stoßen. Und auch er wird sagen, das ist nicht, was wir gewollt haben. Und dann bemüht sich der Staat, die Steuern von Siemens wieder ins Land zu holen. Da gibt es jetzt ja Gesetze, wo sie die Abschreibung von Zinskosten begrenzen wollen und so weiter und so weiter. Insgesamt aber machen sie das hauptsächlich dadurch, dass sie versuchen, Deutschland fürs Kapital und nicht bloß für Siemens so überaus attraktiv zu machen, dass es überhaupt nicht lohnend ist für Siemens, die Steuern woanders zu zahlen. Das ist der Hauptweg, wie die das machen. Und auch da ist es verkehrt, das so aufzufassen wie, unser Staat wäre in der Zwickmühle, er wäre gezwungen, er wäre vom Kapital entmachtet worden. Sondern auch da geht mein Prinzip vom Anfang. Wenn die Staaten nicht meinen würden, dass es ihr Mittel ist, dann könnte Siemens nicht einfach ins Ausland gehen und Gewinne ins Ausland verlagern. Wenn die Staaten nicht meinen würden, dass die freie Konkurrenz der Nationen um die Anlage von internationalisierendem Kapital, dass das ihr Mittel wäre, dann würden sie das nicht zulassen. Sie haben diesen Zustand geschaffen, und das stimmt natürlich, und sich damit in die Konkurrenz der Standorte begeben, weil sie überzeugt davon sind, dass sie Nutznießer dieses freien Flottierens des Kapitals sind. Und das sind sie ja schließlich auch. Wo ballt sich denn das Kapital der Welt?
Ja, der Kapital ist ja nicht nur in Europa, das ist ja auch im asiatischen Raum, im arabischen Raum. Und China ist ja bekanntlich nur noch ein kommunistisches Land. Da gibt es jetzt mittlerweile 26 Milliardäre, ein kommunistisches Land. Ja. Und dieser Reich, eine der reichsten Länder, ein Inder. Die Chinesen kaufen die modernsten Produktionsstraßen, die es auf der Welt gibt. Wie sie sagen, das geht noch 10 Jahre. Da haben sie keinen gewerblichen Arbeiter mehr. Außer die, die hier schon ein bisschen regional arbeiten. Was muss man? Das ist einfach so. Das ist so. Da brauchen wir keine Trendforscher zu fragen, was hier in der Zeitung ist und Nachrichten kommt. In der Welt geht was vor, aber hier geht nichts mehr. Da müssen wir allerdings nur fragen, welche Gründe es dafür auch gibt. Ja. Außerdem ist bekannt, dass von hier immer Leute sind bei der Dialyse. Das ist wissenschaftlich belegt. Ja. Wissenschaftlich belegt. Auch wenn ich zum Beispiel zu sagen, die SPD hat die neue Anwalt kaputt gemacht, das ist auch schlecht. Das ist aber Fakt, ja, das ist Fakt. Da darf man jetzt über den Weg sehen. Jetzt muss ich hier was tun, hier. Ich weiß auch nicht, was ich mit Macht meine. Ich meine, normalerweise gibt es ja auch multinationale, bilaterale Verträge und was da nicht was macht. Die Violette, die werden vielleicht ein bisschen klein gehalten. Ungarn, in 3, 4, 5 Jahren sind die auch in was weiß ich jedes Jahr 10% Wirtschaftszuwachs oder sonst was. Gut, jetzt kommt es ein bisschen schlecht, aber es war auf jeden Fall. Moskau wäre die teuerste Eule der Welt gebaut. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen.
Okay, das nehmen wir zur Kenntnis, weil man muss bloß man möchte gerne noch hören, und wofür steht es, dass in Moskau die teuersten Häuser der Welt gebaut werden? Wofür steht es, dass der reichste Mann der Welt der Inder ist, dass die Chinesen 26 Milliardäre haben? Wofür steht es?
Da ist auch Kapital, das ist das.
So ist es. So ist es. Gewiss. Aber es hat auch niemand raushören können aus dem Vortrag, dass es nur Kapital in Deutschland gibt.
Nein.
Ja, ist auch okay.
Aber
ja.
Da muss man zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland, die in 50 Jahren, wenn die wirtschaftliche Entwicklung mal ist, passiert es nicht nach, was sie machen.
Oh, das Risiko.
Was? Da gibt es kein Risiko, da ist Macht von 1,5 Milliarden Menschen, wenn auch mehr. Ja. Sie brauchen keinen Wachstumshafen für kein Produkt.
Jetzt möchte ich dann doch mal noch den einen Punkt reinbringen, damit man die Linie vielleicht wieder findet. Also, das, sagen wir mal, das, der Kern von dem ganzen, von dem Beitrag, der zielt doch drauf, Deutschland und den gewerblichen Arbeitnehmern hier erwachsen enorme Konkurrenten in der Welt und China ist unglaublich konkurrenzfähig und man muss erwarten und fürchten, dass es in 10 Jahren in Deutschland keine gewerblichen Arbeitsplätze mehr gibt. So habe ich jetzt. Oder kaum mehr oder weniger als heute, ist aber. Ja. Es ist das wird jetzt als. Ja, also ich verstehe den Beitrag so, das wird als eine bedrohliche Perspektive aufgefasst. Und das Ganze im Zusammenhang mit einem Imperialismusvortrag, durchaus mit dem Ton, andere Länder und deren Wachstum bedrohen uns. So, da möchte ich jetzt was zu sagen, zu dem Punkt. Wenn das so ist, und da will ich jetzt gar nicht sagen, das wäre nicht so, Übertreibungen hin oder her ist ja gar nicht wichtig, natürlich erobert sich China mit unglaublich billiger Arbeit und inzwischen auch technisch entwickelten Produkten, große Teile des Weltmarkts, eignet sich auf diese Weise den kapitalistischen Reichtum der Welt, nämlich Geld, an und hat und verfügt über diese Quellen und ist sogar jetzt dabei, selber den Übergang zum Kapitalexporteur zu machen. Alles das ist so. In der Hinsicht macht China ungefähr dasselbe wie alle anderen. China macht nach, was unter anderem Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg der Welt vorgemacht hat. Alle Sünden der Chinesen sind nichts anderes, wie dass sie nach 50 Jahren später ungefähr das machen, was das deutsche Wirtschaftswunder war. Da war eben Deutschland so unglaublich billig und so unglaublich produktiv. Da war Arbeit in Deutschland fürs Kapital so unglaublich nützlich, dass man immer mehr davon brauchen konnte und sie sogar aus dem Ausland geholt hat. Und da hat Deutschland anderswo Arbeitsplätze vernichtet wie der Teufel. Das ist so. Und so funktioniert eben Imperialismus. Immer auf der Basis, dass Konkurrenz gewollt und erlaubt ist. Und da will ich die eine Seite sagen. Da fehlt wenig, dass die Amerikaner bei Gelegenheit beschließen, und jetzt lassen wir chinesische Waren nicht mehr ins Land. Da fehlt wenig dazu, dass Staaten zum Schluss kommen, sie lassen sich durch überlegene Konkurrenten ihre Reichtumsquellen nicht schmälern. Und dann ist es einfach der pure, machtmäßige Gegensatz, euch erlaube ich das Verkaufen, ihr nicht. Die jetzige Präsidentschaftswahlkampf, der geht schon um sogenannten Protektionismus, und das ist sowas. Aber auch das ist gar nicht das, was mich interessiert an der Stelle. Was mich an der Stelle interessiert und worauf ich raus will, ist folgende wichtige andere Geschichte. Nämlich, auf dem Weltmaßstab gesehen, ist doch der Umstand, dass, wenn man die Übertreibung mal mitmacht, dass China die ganze Welt mit Endprodukten versorgt und alle anderen arbeitslos werden. Ja, nehmen wir es an. Auf dem Weltmaßstab gesehen ist es doch bloß ein Ausdruck für die Absurdität des Kapitalismus, dass die Produktivität der Arbeit so enorm hoch ist, dass ein Land alle versorgen kann. Wie übrigens, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, der Exportweltmeister im Grunde des Landes ist es, die ganze Welt mit Produktionsmitteln versorgt. Also Deutschland exportiert außer den Autos nicht furchtbar viele Endprodukte. Aber Produktionsmittel ohne Ende, Automatisierungstechnik ohne Ende. Also Deutschland versorgt die ganze Welt mit dem Zeug. So, bei Gelegenheit versorgt vielleicht wirklich China die ganze Welt mit Endprodukten. Und alle anderen werden arbeitslos. Dann ist es ein Zeichen dafür, wie unglaublich hoch die Produktivität der Arbeit geworden ist. Wie wenig Arbeit es wirklich braucht. Und es ist der perverse Ausdruck von Überfluss, wenn er als kapitalistische Not der Arbeitslosigkeit überall daherkommt. Dann muss man aber an der Stelle gegen Kapitalismus sein und nicht die Chinesen bedrohlich finden. Die Wirtschaftsordnung ist so irre, die ist so absurd, dass jeder Fortschritt der Technologie, jeder Fortschritt der Produktion des materiellen Reichtums als Bedrohung der Erwerbsquellen der normalen Leute daherkommt. Als Unmöglichkeit, sein Leben durch Arbeit noch zu verdienen. Die Absurdität ist es, die wir hier am Wickel haben. Die kann man doch sagen, da ist man gegen Kapitalismus, ohne dass man sich gleich lächerlich macht. Ich habe den letzten Satz nicht verstehen können und weiß auch gar nicht, ob er als Fortsetzung der Diskussion gemeint war. Ja, Indien ist genau so ein Fall. Ja, Indien ist gerade so ein Fall. Arbeitssuchende, und da ist es mir gleichgültig, ob man die Arbeitslose oder Arbeitssuchende nennt, dann ist es doch auch ein Ausdruck davon, wie unglaublich produktiv die Arbeit geworden ist. Die werden alle schon nicht mehr gebraucht für alles das, was es hier gibt. So, und wie schaut dieser Reichtum in dieser Wirtschaftsweise aus? Als wachsendes Elend von Millionen. Es ist ein Index des Reichtums, dass die nicht mehr gebraucht werden. Und es drückt sich aus als Verelendung von einem ganzen Volksteil. Ja, so ist es auch. stimmt auch. Ja? Nein. Das ist, man muss so sagen, das ist der Hammer dran. Die Arbeitslosigkeit ist für den Staat ein Ärgernis. Genau mit dem Argument, diese Leute verdienen nichts und zahlen keine Steuern und sind kein Beitrag zum nationalen Wirtschaftsleben und dadurch kein Beitrag zur Grundlage des Staats. Das ist ärgerlich. Der Staat würde am liebsten alle seine natürlichen und menschlichen Ressourcen dauernd in Arbeit halten. Ob sie gebraucht wird oder nicht, völlig wurscht. Dauernd arbeiten, das wäre das Beste. Aber eine Schranke kennt er total. Die Menschen arbeiten lassen, bloß damit sie ihr Leben verdienen, das kommt nicht in Frage. Wenn die keinen Gewinn schaffen, wenn sie für den Gewinn nicht zu gebrauchen sind, wenn sie also nicht rentable Arbeitsplätze ausfüllen können, oder umgekehrt, richtig gesagt, wenn es die rentablen Arbeitsplätze gar nicht gibt, die die ausfüllen könnten, dann sollen sie lieber nichts tun. Dass der Staat Geld aufwendet, damit die ihr Leben erarbeiten, das nicht. Da im Verhältnis dazu ist die ist Hartz IV billiger. Also das ist die Härte. Der Staat ist kein Freund der Arbeitslosigkeit, nicht im Sinn von, mach doch alles nichts. Natürlich wäre er ein Anhänger der Vollbeschäftigung, aber der kapitalistischen Vollbeschäftigung. Gewinnbringende Arbeitsplätze, davon hätten wir gern mehr. Aber bloß arbeiten, damit die Leute ihren Lebensunterhalt verdienen. Und womöglich damit, das liest man doch dann immer in den Zeitungen, womöglich damit noch den rentablen Geschäften Konkurrenz machen, indem der Staat die Gärtner selber bezahlt oder die Kindergärtnerinnen vermehrt und damit das private Kindergartengewerbe beschädigt. Ich weiß gar nicht, ob das ist. Aber dieses Argument, der Staat darf keine Arbeit organisieren, weil damit beschädigt er ja das private Gewinne machen. Also so ist die Schranke. Und dann lebt er lieber mit der Arbeitslosigkeit, die er nicht mag. Ja, da erklärt sich, auch da haben wir wieder einen Fall, da erklärt sich die politische Führung für ohnmächtig angesichts der Arbeitslosigkeit. Wir können nichts machen, wir können keine Arbeitsplätze schaffen. Die Wahrheit ist, natürlich könnten die Leute an die Arbeit bringen, aber an eine gewinnbringende Arbeit können sie sie nicht bringen. Und dann sagen sie, ja, wenn es keine gewinnbringende ist, dann lieber gar nicht. Und dann erklären sie sich für ohnmächtig, aber wegen dem Programm, das sie haben und nicht, weil sie wirklich ohnmächtig sind. Da muss man dann also auch lieber das Programm ins Auge fassen und verurteilen, als in das Klagelied über die Ohnmacht der heutigen Politik einstimmen. Aus dem einfachen Grund, weil die Staaten sich entschieden haben. Entschieden heißt da viel. Irgendwann hat man sich entschieden, aber wenn die Entscheidung, die liegt jetzt dann lang zurück, jetzt ist es einmal ein weltwirtschaftliches System. Sie haben sich entschieden, über offene Grenzen die Bewegung von Kapital rein und raus, Ware rein und raus zuzulassen, weil sie davon ausgehen, das mehrt ihre Quellen. Damit begeben sie sich in die Konkurrenz der Standorte, dann müssen sie sie auch gewinnen. Wenn man die Standortkonkurrenz will, dann muss man sie auch gewinnen. So, und an dem Punkt führen die Staaten wirklich Konkurrenz untereinander um die Anlage von international orientiertem Kapital. Und da wird jetzt auf einmal der Staat unmittelbar zum Diener des ganz eng gefassten Kapitalisteninteresses. Ja, man spart ihnen die Steuern, man schenkt ihnen die Grundstücke, auf denen sie investieren, man baut ihnen eine Fachhochschule hin, wenn sie Chips bauen oder wenn sie Autos bauen, dann kriegen sie eine Fachhochschule in die nächste Umgebung und so weiter. Man tut alles, um die anzulocken, denn deren Umsätze sind die Reichtumsquellen der Nation. Und auch das, also auch da, natürlich, die begeben sich in die Konkurrenz, aber auch das würde ich nicht auffassen als, dass sieht man ihr Ohnmacht. sondern das will ich auffassen als, da sieht man die Konkurrenz, die sie betätigen, und sie betätigen sie nur, weil sie sich was davon versprechen. Es sind die größten Mächte, die Amerikaner, die Deutschen, die EU, die sich als, sie sind gezwungen von der internationalen Konkurrenz hinstellen. Die größten Mächte, wer soll da gezwungen sein, wenn die es schon sein wollen? Dass Länder wie, ich weiß nicht mal was Kleines, das so mitkonkurriert um Kapitalanlage. Zunächst innerhalb der EU, Länder wie Irland. Oder außerhalb, Länder wie Argentinien. Dass die sagen, sie sehen sich gezwungen, hat ja noch mehr Realität. Weil die als Mächte sich dem System der Weltwirtschaftsordnung so leicht gar nicht entgegenstellen könnten. Aber ausgerechnet die Hüter und quasi Besitzer der Weltwirtschaftsordnung, wenn die sagen, sie sind von der Weltwirtschaft gezwungen, dann ist das unglaubwürdig. Und machen wir uns nichts vor, die lassen sich bloß so lang zwingen, wie sie davon ausgehen, das ist die bessere Variante für ihr Nationalinteresse. Also nehmen wir die Amerikaner, wenn die wirklich zu dem Schluss kommen, sie verlieren an dem freien Flottieren des Kapitals. Ja, das ist nicht gleich identisch mit einem amerikanischen Gewerkschafter, der sagt, Jobs wandern aus. Aber wenn einmal der Präsident sagt, unsere Reichtumsquellen werden doch weniger anstatt mehr, dann lassen die das einfach nicht mehr zu. Natürlich ist eins wahr, wenn die heute es nicht mehr zulassen, dann organisieren sie erst einmal eine richtig große Krise. Denn ihre Firmen haben alle schon internationale Größenordnungen. Denen kann man Boeing nicht sagen, beschränke dich doch auf den Verkauf im Inland. Ja, man kann das Airbus auch nicht sagen. Also das geht nur um den Preis unglaublicher Schrumpfung. Das will keiner. Dennoch, wenn sie zum Schluss kommen, dass sie schlecht fahren dabei, dann benutzen sie ihre Macht, um ihren Vorteil zu sichern. Und das ist vielleicht wichtig noch zu erinnern, man darf nicht das Elend von unbeschäftigten Teilen der Arbeiterschaft gleich identisch setzen mit dem Nationalerfolg. So richtig es ist, dass im Staat recht wäre, wenn sie alle arbeiten würden für Gewinne. So sehr ist der Nationalerfolg auch wieder nicht dasselbe. Also, oder sagen wir, nationaler Misserfolg nicht einfach abzulesen am Elend von ein paar Millionen. Da ist gerade Amerika ein wunderbares Beispiel. Die hatten immer schon als die größte kapitalistische Macht, als das reichste Land, immer schon einen ganz beträchtlichen Bevölkerungsanteil, der einfach aus allem draußen war. Na, so draußen, dass sie nicht einmal als Arbeitslose gezählt werden.
Das sollten wir doch mal zur Kenntnis nehmen, gerade was die Wettbewerb betrifft, dass die Steuerquellen schrullen zurzeit, dass überhaupt die Steuerschätzung nach oben korrigiert werden. Das ist doch das, worauf dem Staat ankommt. Der Erfolg zählt. Das geht auch mit 6 Millionen Arbeitslosen einher. Das ist ein Ärgernis.
Das mit den Steuerquellen,
ja, ist das Erfolg ist hinter. Und der Erfolg ein Zehn und mehr Leben. Sonst lieber. Wer nimmt denn die Steuern ein? Wer nimmt die Steuern ein? Sagen wir die Tat. Wenn die Steuerquote.
Also ich finde an dem Argument im Augenblick sprudeln die Steuerquellen, das ist ein Beitrag zu dem Gedanken, irgendwie fahren die schon auch nicht so schlecht mit dem freien Flottieren des Kapitals, das ist dazu ein Beitrag. Und ansonsten hätte ich dazu noch den kleinen Zusatz, es ist auffällig, dass die Steuerzuwächse weit über dem Zuwachs des Wirtschaftswachstums liegen. Was zeigt das? Das zeigt, wie schonend der Staat beim Kapital besteuert. Wie sehr er beim Kapital erfolgsabhängig besteuert. Alle anderen besteuert er nach festen Sätzen, aber beim Kapital wird total erfolgsabhängig besteuert.
Ich habe eine kleine Frage nach Stagnation oder Fonds gegeben. Wir setzen die Steuern für die Unternehmen und dann wir dadurch das Geschäft so an,
angekurbelt.
Noch mehr
ja.
aus dem Staat rauskommt. Das kann man ruhig auch mal ernst nehmen.
Jetzt, Leute, wir müssen schon schauen, dass es im thematisch in dem Rahmen bleibt, Imperialismus heute. Gut, zu dem Thema gibt es keine Wortmeldung mehr, dann ist es auch nicht so schlimm, wir haben jetzt lang diskutiert, ich mache eine ganz kurze Abschlussrede und dann ist Schluss.
Ein Hinweis zu Siemens noch, die Verachtung von dem aktiven Vorstandsmitglied hat, glaube ich, nicht Siemens im Kopf gespielt.
Also wenn man ganz abstrakte Beweise dafür sucht, dass die politische Hoheit nicht einfach der Handelmann der Unternehmen ist, dann ist der Umstand, dass es überhaupt juristische Gegensätze zwischen dem Staat und seinen Gesetzen und Geschäftsleitungen gibt, auch ein Dokument davon. Ja. Ich will schnell noch was sagen zu dem Stand, wo ich vorhin geendet habe, nämlich wir sind in der Phase der Auflösung dessen, was man den Westen genannt hat. Jetzt ist nächstens der G8-Gipfel in Heiligendamm. Deutschland darf Gastgeber sein und nimmt es furchtbar wichtig. Da treffen sich die mächtigsten Staaten der Erde und beraten. Und da ist es schon interessant drüber, worüber die alles nicht beraten. Viel interessanter als das, worüber sie beraten. Ich habe vorhin davon geredet, die führen einen Krieg und sind sich überhaupt nicht in Afghanistan und sind sich überhaupt nicht einig, ob das ein Krieg ist und ob sie ihn gemeinsam führen. Das ist nicht Thema, also das entzweit die großen Mächte sehr, ist nicht Thema in Heiligendamm. Die Amerikaner rüsten gerade in Osteuropa, also sie bauen an einem Raketenabwehrsystem eine Bewaffnung, die Russen, ein G8-Partner, als unmittelbar gegen sich gerichtete Rüstung auffassen. Und da ist ja auch was dran. Vielleicht sind es die ersten Raketen noch nicht. Aber wenn die Raketenabwehr mal tatsächlich flächendeckend sein sollte, dann entwertet sie natürlich das Zweitschlagspotenzial der russischen Atommacht und restauriert, was lang verloren war, nämlich das atomare Erpressungsmonopol der Amerikaner. Das hat es mal nach 1945 gegeben, Hiroshima und Nagasaki und dann ein paar Jahre lang und dann hatten die Russen die erste Bombe. Seitdem ist das Monopol nicht mehr da. Wenn man aber als Amerikaner die Angriffswaffe hat und sich eine halbwegs erfolgsversprechende Verteidigung zulegen kann, dann ist das Monopol, andere Staaten atomar zu terrorisieren, wiederhergestellt. Das betrachten die Russen als gegen ihren Status als zweitwichtigste Atommacht gerichtet. Ein Zerwürfnis, das unmittelbar heißt, eure Rüstung bedroht uns. Ein Gegenstand, der nicht in Heiligendamm zwischen den Partnern besprochen wird. Die Europäer, die alten Europäer, ich meine Deutschland, Frankreich und die das alte Europa bilden, halten dieselben Rüstungsanstrengungen der Amerikaner, nämlich Polen und die Tschechen, als Stationierungsorte für diese Abfangeinrichtungen zu benutzen, für eine gezielte Spaltung der Europäischen Union. Eine von den Amerikanern gezielt betriebene Verhinderung des Aufwuchses dieser Union zu einer imperialistischen, auch militärisch und außenpolitisch mächtigen Einheit. Denn sie wählen sich an allen Bündnissen vorbei, die Polen und die Tschechen als bevorzugte Bündnispartner und rüsten die gezielt antirussisch aus. Derweil will das alte Europa, habe ich vorhin schon mal gesagt, eben auf eine multipolare Welt hinarbeiten, wo Europa ein großer weltpolitischer Akteur ist und zusammen mit Russland und China ein Gegengewicht gegen die einseitige Übermacht der Amerikaner bildet. diese Spaltung Europas, diese Verhinderung, also diese Maßnahme, die die Europäer für eine gezielte Verhinderung dessen, dass sie zur Weltmacht werden, auffassen, ist nicht Thema in Heiligendamm. Stattdessen unterhält die Gastgeberin ihre Gäste mit AIDS und dem Klimawandel. Da merkt man schon, da ist der Ton, die wichtigsten Mächte der Welt besprechen sich über die schwierigen Fragen der Weltpolitik. Sie werden sich im engen Kreis darüber einig, wie sie die Welt managen wollen und treten damit dem Rest der Welt als geeinte, quasi als geeintes Direktorium gegenüber. Davon kann keine Rede sein. Die Themen, mit denen man halbwegs so etwas wie eine gemeinsame Verantwortung und ein gemeinsames Interesse noch formulieren kann, die sind lachhaft gegenüber dem Stoff, der sie entzweit. Und insofern hat das Stattfinden des Gipfels eigentlich den Charakter des Dementis. Er findet bloß noch statt, weil ihn abzusagen eine ganz andere Sorte von Ansage internationaler Gegensätze wäre. Also, das passt alles in mein Bild, wir sind in der Phase der Auflösung dessen, was man den Westen nennt. Und das, was die an Gegensätzen inzwischen akkumuliert haben und was sie als Stoff ihrer gemeinsamen Einigungsbemühungen behandeln, das steht wirklich in einem auffälligen Kontrast. So, das wollte ich jetzt noch nachtragen als Stoff zur Aktualität. Und damit ist dann Schluss.